Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, das Erntedankfest gehört zu den ältesten Festen der Menschheit. Traditionell danken Gläubige mit dieser Feier am Ende der Erntezeit Gott für den Ertrag in Gärten und Landwirtschaft. Aber das ist uns ja auch klar. Und darüber hinaus wissen wir auch, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir zum einen so viel Nahrung zur Verfügung haben und andererseits auch in allen anderen so gut versorgt sind. Erntedank. Es ist gut, dass wir Erinnerungstage haben, sollten aber eigentlich täglich Gott danken für die Fülle, die er uns schenkt, für seine Güte und Treue, Liebe und Barmherzigkeit. Dank, der Kreise zieht, den wir nicht für uns behalten, sondern sich in Wort und Tat zeigen sollte. Ich denke, unser heutiger Predigtext passt gut zum Erntedankfest, denn es geht ums Beschenktwerden, um Fülle, um Dankbarkeit. So berichtet uns Markus in seinem Evangelium von zwei Speisungen, die Tausende von Menschen betrafen. Die Speisung der 5000 Menschen, von der uns zuerst berichtet wird, geschah zum Abschluss des Wirkens Jesu in Galiläa, einer Region im Norden Israels. Sie war geprägt von einer sehr stark geprägten jüdischen Frömmigkeit, aber auch beeinflusst von der griechischen Kultur. Der zweite Bericht von der Speisung einer großen Menschenmenge, hier 4000, spielt an einem anderen Ort, nämlich im Gebiet der Dekapolis. Sie war eine Gruppe von 10 hellenistisch-römischen Stadtstaaten im damaligen Grenzgebiet zwischen Syrien und Galiläa. Jesus und seine Jünger befinden sich auf heidnischem Land. Weshalb versammelte sich dort eine so gewaltige Menge von 4000 Menschen um Jesus? Genau über dieses zweite Speisungswunder wollen wir heute nachdenken. Nun, ich denke, wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, erfahren wir immer wieder, dass Jesus beim eigenen Volk wenig Gehör, dafür aber viel Ablehnung fand. Bei den Heiden, auf die er traf, war das oftmals anders. Man war interessiert, man suchte seine Nähe, sie waren meistens offen. 4000 Menschen um Jesus, was hat sie bewegt? Nun, ich denke, zum einen könnte die Nachricht von der Heilung der Tochter der syrophönizischen Frau dazu beigetragen haben. Ihr erinnert euch sicherlich an diese Geschichte. Da betet sie Jesus für ihre kranke Tochter. Sie ist keine Jüdin, sie teilt nicht den Glauben Jesu. Dennoch kommt sie zu ihm und hofft, dass er trotzdem ihrer Tochter helfen wird. Und zunächst kassiert sie von ihm eine harte Abfuhr mit den Worten, es ist nicht recht, dass den Kindern das Brot genommen wird, um es an die Hunde zu verfüttern. Ihr Lieben, bleibt einem da nicht die Luft weg? Dieser Frau nicht? Ihre Antwort kommt schnell. Sie lässt sich auf sein Bild von der Hausgemeinschaft ein und argumentiert sinngemäß in der Logik dieses Bildes. Ja, aber in einem Haushalt leben die Hunde davon, was vom Tisch ihres Herrn abfällt. Wie gut, dass diese sanft und demütigen Worte dieser Frau das Herz von Jesu bewegt haben. Sicherlich hat sich diese Geschichte schnell verbreitet und die Menschen bewegt. Zum Zweiten denke ich auch an die Heilung des tauben, sprachbehinderten Mannes, den Jesus auf dem Weg mitten durch das Gebiet der 10 Städte heilte. Und ich möchte noch eine weitere Begegnung erwähnen. In Markus 5 lesen wir, wie Jesus einen besessenen Gerasener heilte. Auch das war im Gebiet der 10 Städte geschehen, hatte aber in dem eigentlichen Augenblick nur bewirkt, dass sie Jesus anflehten, vorzugehen. Und wenn wir uns daran erinnern, dass der geheilte Gerasener Jesus hatte nachfolgen wollen, von ihm aber zu den Seinen zurückgeschickt worden war, damit er ihnen erzählte, was der Herr Großes an ihm getan hatte, dann wäre es durchaus denkbar, dass die Volksmenge aufgrund der missionarischen Tätigkeit dieses geheilten Gerasenas, der syrophönizischen Frau und des tauben, sprachbehinderten Mannes gekommen war. sollte sich uns hier vielleicht die Perspektive auftun, was wenige Zeugen Christi zu bewirken vermögen? Hören wir nur den Predigtext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Der fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Und sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt, und sie sammelten die übrigen Brocken auf 7 Körbe voll. Es waren ab etwa 4000, und er ließ sie gehen. Eine große Volksmenge hatte sich um Jesus versammelt, weil sie hören wollten, was er zu sagen hatte. 3 Tage waren sie schon bei ihm und hatten nichts zu essen, so heißt es. Immer wieder sehen wir, wie Jesus von Mitleid zu den Menschen erfasst wird und sich ihrer erbarmt. Denn seine Aufmerksamkeit, seine Teilnahme bedenkt stets auch die Einzelheiten des Lebens. Hier sind es Menschen, die seit 3 Tagen bei ihm waren, Menschen, die der Hunger plagte und auch noch einen weiten Heimweg vor sich hatten. Man könnte ja vielleicht auch denken, dass er, dessen Herzensaufgabe darin bestand, zu den Menschen von dem Glanz und der Majestät, der Wahrheit und der Liebe Gottes zu sprechen, gar keinen Sinn dafür gehabt hätte, was den um ihn Versammelten auf dem Heimweg passieren könnte. Doch so war Jesus gerade nicht, das wissen wir. Wo immer er sich einer verehrten Seele gegenüber oder einem müden Körper vor sich sah, trieb es ihn zu helfen. Jesus sah hier ihre ganze leibliche Not, wusste um ihren Hunger, den er selbst auch in der Wüste erfahren hatte. Bei der Speisung der 5000 plus jammerte ihn der verlorene geistliche Zustand der Menschen. Und da trifft zu, was Jesus auch einmal gesagt hat: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Diese 4000 plus hatten die Worte Gottes reichlich gehört. Und hier will ich mal für einen Moment bei uns stehen bleiben. Haben wir nicht schon Probleme, einer Predigt, die länger ist als 20 Minuten, zu folgen? Haben wir nicht Probleme, bei einer Gottesdienstfeier einfach nur ruhig zu sein, den heiligen Moment zu genießen? So scheinen hier 3 Tage kein Problem gewesen zu sein, weil seine Worte auf einen Mangel trafen, die die Menschen wohl gleichsam in sich aufsaugten. Worte, die Fülle, Worte aus der Fülle. Hier wurde der Mangel ausgeglichen, ja, beseitigt. Worte, die Fülle und Worte aus der Fülle. Und jetzt jammert es ihnen wegen ihrer elementaren leiblichen Bedürfnisse. Dieses Jammerte ihn ist ein ganz starker Ausdruck für die Gedärme zogen sich in ihm zusammen. Es jammerte ihn, kommt noch einmal in den Evangelien vor, nämlich in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ihn jammerte es auch, als er den Überfallenen sah. Die anderen, die ihm auch begegnen, sahen schnell weg. Sie jammerte es nicht. Aus dem es jammerte ihn, entstand ein Handeln. Bei meinem herzigen Samariter und bei Jesus. Beide können gar nicht anders als handeln, spontan, aus ihrem Gefühl heraus. Es scheint wohl menschlich zu sein, dass die meisten Menschen die Mühe des Helfens wahrscheinlich eher scheuen. Göttlich dagegen ist, wenn Mitleid und Erbarmen uns nötigen zu helfen. Dann müssen wir hinsehen, nicht wegsehen, uns dem aussetzen, auch wenn es uns nahe vielleicht zu nahe kommt. Nur so kann es uns jammern, uns wirklich an die Nieren gehen und ins Handeln führen. Es jammerte ihn. Er, der natürlich gleich hätte ein Wunder tun können, will die Sache aber wohl erst einmal mit den Jüngern besprechen. Es ist ihm wichtig, dass sie das Problem gemeinsam angehen. Erinnern wir uns, dass Jesus sie sinngemäß fragte, was habt ihr bei euch, womit ihr ihnen helfen könntet? Sein Mitleid wird zu einer Aufforderung an die Jünger. Aber sie scheinen ahnungslos, wieder sehen sie nur ihre Möglichkeiten. Nichts gelernt in der Nachfolge, kein Gedanken an die vielen Handlungen Jesu in ihrer Anwesenheit. Jesus fragte sie später auch einmal, als sie feststellten, dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen, also für sich selbst zu sorgen. Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht, habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 12. Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten 7. Der sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht? Jetzt die Frage an uns, begreifen wir? Haben wir nicht schon Ähnliches erlebt? Erleben wir nicht Ähnliches? Gott tut etwas Freundliches und Gutes für uns, doch bei der nächsten Gelegenheit haben wir es schon wieder vergessen. Oder wenn eine Notlage entsteht, dann sind wir wieder wie Neulinge. Das heißt, es ist für uns eine völlig neue Situation. Ich denke auch an die geistlichen Notlagen, die entstehen. Immer dann, wenn unsere Sorgen größer sind als unser Gottvertrauen. Oder der Teufel uns reitet und zur Sünde verführt zum Aufbegehren gegen Gott. Nichts gelernt in der Nachfolge? Man ist schnell geneigt, auf die Jünger zu zeigen. Aber was man ja eigentlich schnell machen möchte, doch das steht mir und uns nicht zu. Ich muss und will den Spiegel erkennen, der mir hier vorgehalten wird. Aber Gott sei Dank, dass Menschen Verlegenheiten sind, Gottes Gelegenheit. Und da, wo wir erkennen und mit ehrlichem Herzen kommen, da wird er uns Türen und Herzen öffnen, und wo wir mit leeren Händen vor ihm stehen, da wird er sie reichlich füllen. Klaus Douglas hat es so formuliert, Gott kann aus einer Schwäche, die wir ihm zur Verfügung stellen, unendlich viel mehr machen als aus einer Stärke, die wir für uns behalten. Wenig ist nicht wenig, wenn wir es Gott zur Verfügung stellen. Und umgekehrt ist viel nicht viel, wenn wir nicht bereit sind, es in Gottes Namen zu teilen. So aber kann selbst eine kleine Gabe vielen Menschen zur Hilfe werden. Solange wir ängstlich alles für uns behalten wollen und immer auf der rationalen, berechenbaren, risikofreien Seite des Lebens bleiben, werden wir keine Wunder erleben. Und er fragte sie, wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen 7. Jesus dreht den Blick der Jünger um, weg vom woher nehmen wir, hin zum was habt ihr? Wie viel Brote habt ihr? Er lässt sie auf das schauen, was da ist, an Gaben, an Haben, an Fähigkeiten. Was vorhanden ist, muss doch erst einmal aufgedeckt werden. So viel ist möglich, so viel ist da, viel mehr als du denkst. Dein Leben ist nicht leer. Geh durch die Reihen deiner Tage und sammle, was da ist. Glück und Sonnenstrahlen, Kinderlachen und Vogelgesang, freundliche Worte, ein Lächeln und viele andere wohltuende Kleinigkeiten. Ja, auch eine Pfütze spiegelt den Himmel. Alle Schönheit liegt im Herzen und im Auge des Betrachters. Jesus dreht, möchte den Blick wegdrehen von den Defiziten hin zu den Stärken, weg vom Bankrott hin zum Reichtum des Lebens. Was den Jüngern, die sich nach vorne und auf die eigenen Möglichkeiten verspürt, löst er auf. Der Gebot der Menge, sich auf den Boden zu setzen. 7 Brote und einige Fische. Woher kamen sie wohl? Nach 3 Tagen in der Wüste, woher kamen sie wohl? 7 ist die Zahl, die neben der 12 für Fülle steht, die Fülle der göttlichen Güte. Gott sorgt für uns. Und Jesus nimmt, was er hat und dankt dafür. Er dankt. Denn das Wenige, was da ist, wird nicht als Ergebnis eigener Leistung gesehen, wird nicht als Mangel angesehen, sondern als Geschenk, als Gabe von Gott. Er dankt Gott. Dankbarkeit weitet den Blick hin zu ihm und hin zum Nächsten. Ja, aufblicken und mit seinen Segen rechnen. Weil auf dem kärglichen, menschlichen Vorrat der göttliche Segen ruhte, wurden auch diese 4000 satt. Sein Segen, diese besondere Zuwendung Gottes zu seinen Geschöpfen, durch die er Kraft, Leben und Wohlergehen gehen schenken möchte, vermehrte Brot und Fische. Jesus brach die Brote. Brote, die dem Herrn in die Hände gelegt wurden, wurden zuerst von ihm gebrochen und dann erst ausgeteilt. Vielleicht, weil ungebrochenes Brot sich nicht vermehrt beim Austeilen. Seht ihr das? Jesus gibt den Jüngern die wenigen Brotstücke und Fische und sie teilen sie nicht endend aus. Aus vermutetem Mangel entsteht Fülle. Die vorhandenen Gaben reichen für alle. Ja, er gibt mehr als genug. Auch wir werden, ich bin davon überzeugt, ähnliche Wunder erleben, wenn wir davon ablassen, auf unsere Quellen zu schauen, dafür aber unseren Blick und die Hingabe dem Herrn zu wenden. In 7 Körben werden die noch übrig gebliebenen Brocken gesammelt. 7 Körbe, runde, geflochtene, große Packkörbe der gleichen Art, in dem Paulus von der Mauer in Damaskus herabgelassen wurde, um eine Korbart, die bei den Heiden üblich war. Ja, seine Gnade, Güte und Barmherzigkeit reicht auch für sie, reicht auch für uns. Jesus ist gekommen, um den Hunger der Juden und Heiden gleichermaßen zu stillen. In Johannes 10, 16 lesen wir davon. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Sie werden meine Stimme hören. Es wird eine Herde und ein Hirte sein. Sein Segen ist überfließend. Die Menschen haben 3 Tage das Wort Gottes gehört. Und darüber hinaus wurde ihr Hunger gestillt. Der 3. Tag, eine Wende zum neuen Leben. 3 Tage von Karfreitag bis Ostern, 3 Tage, ja, lange Atem ist gefragt. Nach 3 Tagen die Erfahrung, dass Nahrung reichlich vorhanden ist, auch für den weiteren Weg. Und Jesus lässt die Menschen gehen, satt an Leib und Seele, satt an Brot und Wort, satt an Fülle und Gemeinschaft, satt an Segen, auch für die Ewigkeit. Mit ihm war die angekündigte messianische Zeit zeichenhaft angebrochen. Eine Zeit, in der Durst und Hunger der Menschen gestillt werden kann. Sind wir dankbar? Denn wofür wir Gott danken, das werden wir nie vergessen und anbeten. Es sei Arbeit und Leistung, Ehe und Familie. Wofür wir Gott danken, das werden wir nie verteufeln und verachten. Sei es Leiblichkeit und Sinnlichkeit, Verstand und Wissen. Wofür wir Gott danken, das werden wir nie für uns behalten, sondern es mit anderen teilen, sei es Hab und Gut, Zeit und Kraft. Wofür wir Gott danken, das werden wir besser vermissen und entbehren, wenn es nicht mehr da ist, sei es Lebenskraft oder Gesundheit. Denn alle Gaben sind Gaben auf Zeit, Gott aber, der Geber, bleibt uns im Danken bis in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.